Willkommen zum 24-Stunden-Daily, powered by Motul 300V, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Und dabei vor Ort in Le Mans ist mein Kollege Kevin Scheuren, Podcast-Kollege in dem Sinne von Starting Grid. Und hallo Kevin erstmal an der Stelle.
Hallo, noch nicht ganz vor Ort, wir sind noch auf dem Weg dahin.
Genau, und das ist nämlich der Aufhänger. Ihr seid dabei mit Ferrari. Ferrari Hypercar hat euch ja eingeladen zum 100. Rennen oder zur 100 Jahre Le Mans Veranstaltung in diesem Jahr. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr gerade? Ihr seid ja gerade unterwegs und das ja in einem nicht uninteressanten Auto.
Ja, was machen wir? Wir sind eingeladen worden von Ferrari Deutschland tatsächlich, hautnah dabei zu sein, wenn Ferrari zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in der höchsten Rennklasse bei den 24 Stunden von Le Mans dabei ist. Und wir sind insgesamt, glaube ich, 14 in unserer Gruppe, davon 12 Journalisten aus Deutschland, aber auch aus Zentraleuropa, also Tschechien, Polen, Ungarn. Und wir fahren in verschiedenen Ferrari-Modellen gerade nach Le Mans. Aus ganz Europa und aus der ganzen Welt kommen gerade Ferrari-Fahrer und Journalisten, die eingeladen worden sind mit dem Ferrari nach Le Mans. Und wir dürfen jetzt gerade den Ferrari SF90 Spider fahren. Also das Ungetüm, wenn man so will, unter den Autos, die hier zur Verfügung stehen. 1000 PS von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden oder sowas. Ja, ist auf jeden Fall eine irre Maschine. Ist der allererste Ferrari, den ich fahren darf. Und dann direkt den. Das ist schon krass.
Du hast es schon angesprochen, Ferrari mit einer unglaublichen Historie in Le Mans. Ich meine, in den letzten Jahren auch gut unterwegs gewesen in der GT-Kategorie, GTE Pro und auch in der GT AM-Klasse. Aber jetzt wieder zurück in der großen Kategorie, in der Hypercar-Kategorie. Und was erwartest du so ein bisschen natürlich auch von vor Ort? Ihr werdet da natürlich noch mehr in Richtung Ferrari natürlich blicken, aber dieses Jahr auch nochmal speziell mit dem Innovative Car von Hendrick Motorsports, das NASCAR, was dabei sein wird. Ich meine, das wird ja ein verrücktes 24-Stunden-Rennen, muss man ja sagen.
Ja, es wird definitiv verrückt. Also die Journalistenkollegen, die mit dabei sind, die da schon öfter waren als wir. Ich meine, ich und mein Kollege Sascha, der für Starting Grid Social Media macht, fahren zum ersten Mal dahin und man sagte uns, es wird alles noch größer und verrückter, als es sonst ist. Also es werden so viele Menschen erwartet. Und diese Vielfalt der Autos und der Teilnehmer auch im Teilnehmerfeld dieses Jahr, du hast das Innovation Car angesprochen, was auf jeden Fall was ist, was ich mir auch ansehen möchte. Also wir haben in den nächsten Tagen auch noch die Möglichkeit, da entlang zu schlendern, durchs Fahrerlager, durch die Boxengasse und da möchte ich mir das auf jeden Fall mal ansehen. Und von Ferrari selber, wenn man sich jetzt so die Zeiten ansieht, in den Testfahrten, in den Trainings, bei der Balance of Performance und sowas. Also ich will nicht sagen, man ist sehr guter Dinge, dass man wirklich eine Chance hat zu gewinnen, aber man ist sehr guter Dinge, dass man wirklich eine Chance hat zu gewinnen. Also es ist wirklich sehr viel Optimismus zu spüren rund um Ferrari. Es wäre natürlich auch die Story. Ne? Ferrari startet zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder dort mit den Autos 50 und 51. Man hat die 24 Stunden am Nürburgring gewonnen, was ein Riesending für Ferrari war, womit sie nicht gerechnet haben. Und ja, es ist eigentlich alles angerichtet für ein krasses Wochenende. Aber ich bin so gespannt darauf, Luca, auch alles andere zu sehen. Ja, also natürlich sind wir irgendwo Ferrari-zentriert unterwegs, aber du hast es schon gesagt, es gibt so viel zu sehen, so viele Hersteller. Porsche ist dabei, wieder natürlich Toyota in der Hypercar-Klasse. So viele ehemalige Formel-1-Fahrer, die mich natürlich auch total interessieren, die mit im Fahrerfeld sind. Also, wie gesagt, das ist mein allererstes Mal in Le Mans und ich glaube, ich hätte mir kein besseres Jahr aussuchen können dafür oder man hätte mir kein besseres Jahr zuschustern können dafür. Dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich schon sehr darauf, auch in den nächsten Tagen dann die Impression irgendwie weitergeben zu können.
Ich glaube, die Vorfreude hört man bis nach Hause, bis zu euch in den Podcast-Player. Du hast es schon angesprochen, neben Ferrari, Toyota, dabei natürlich auch Cadillac, die jetzt auch super erfolgreich gewesen sind, jetzt auch in den letzten Läufen der IMSA, der nordamerikanischen Langstreckenserie. Oder auch natürlich die Rückkehr von Peugeot, die natürlich auch so natürlich das wieder hier vorbringen wollen, was sie in den letzten Jahren so ein bisschen natürlich mit der Pause in der LMP1 da gebracht haben. Da kommen in den nächsten Jahren auch noch mehr dabei, wie zum Beispiel Acura, also Honda im Endeffekt, genauso auch wie BMW und dann auch wieder Alpine. Also im Endeffekt ist es fast schon das, ja, haben wir auch schon im Podcast hier öfter mal besprochen, dass ja diese Langstrecken-Weltmeisterschaft, die ja zwischenzeitlich mal tot erschien, so ein bisschen durch die neue Regulierung auch wieder zum Leben erwacht worden ist.
Ja, total. Und ich glaube, dass eben dieses Hypercar-Segment ein unheimlich interessantes ist für die Entwickler und Ingenieure und auch für die Hersteller selber. Weil wir fahren jetzt ja gerade ein Hypercar, muss man ja einfach sagen. Wir fahren ein Hypercar für die Straße. Der SF90 Spider von Ferrari ist halt genau das. Und wenn du die Entwicklungen, die du dann im Motorsport machst, in der Langstreckenserie in die Serie bringen kannst, für, naja, nicht jedermann, da muss man ja ehrlich sein, aber grundsätzlich für ein Entwicklungsrennen, was du eben auch auf die normale Straße bringen kannst, was dir dann auch im Verlaufe deines Unternehmens hilft, dann ist es für jeden Hersteller interessant, in dieser Klasse dabei zu sein, die sehr zukunftsweisend ist, die einfach, ich finde auch, dass es ganz wichtig war für die WEC, dass man das hinbekommen hat. Weil ich glaube, dass jede Rennserie sich irgendwo anpassen muss an moderne Begebenheiten, an die Entwicklung im Leben und in der Gesellschaft und eben auch im Motorsport. Und es ist doch genial, so viele Hersteller, die zurückkommen, so viele Hersteller, die jetzt schon dabei sind. Besser könnte es nicht sein.
Absolut. Ich meine, zwar hat man in Le Mans bzw. bei der WEC schon länger, du hast es schon angesprochen, die Innovation oder auch diese Sache mit der Hybrid, das Hybrid-Thema in Le Mans eigentlich immer bestehend seit den letzten 10 Jahren oder auch dann, wie das Hype um den Diesel aufkam, war man da auch sehr innovativ unterwegs. Aber jetzt hat man irgendwie dann auch wieder den Sprung geschafft, ja, günstiger zu werden. Gibt ja die zwei Versionen mit entweder dem LMH-Konzept oder halt das GTP-Konzept aus Amerika, wo ja auch zum Beispiel Cadillac oder dann auch in den nächsten Jahren dann auch BMW und dann auch Acura dazukommen in der Weltmeisterschaft, in der IMSA sind sie ja schon dabei. Wäre das so ein Schritt, um natürlich da nochmal speziell zur Formel 1 zu kommen, ein Schritt natürlich da auch so sich so ein bisschen anzupassen? Zwar ist die Formel 1 ja auch auf einem Hoch, wie wir sie seit Jahren noch nie gesehen haben, aber jetzt ist natürlich auch dieses Thema neue Teams. Was kann die Formel 1 so ein bisschen von der WEC lernen aus deiner Sicht?
Boah, ich glaube, dass es unheimlich schwer zu vergleichen ist, weil die WEC, glaube ich, da musst du mir natürlich ein bisschen mehr aushelfen, weil du da noch der bessere Experte bist, vom Gesamtkonstrukt offener ist und offener war. Und die Formel 1 Teams in der Macht, die sie haben, einfach viel zu groß sind. Ich glaube, das müsste erstmal passieren, dass man dann wirklich mehr Teams auch dabei hat, weil ich glaube, die Grundlagen beider Serien sind meiner Meinung nach zumindest von außen komplett unterschiedlich, weil die Formel 1 einfach, wie du schon sagst, auf diesem extremen Hoch gerade ist, auf einem sehr wirtschaftlichen Hoch, und man genau das Gefühl hat, dass es das ist, also eine sehr wirtschaftlich geprägte Serie teilweise, natürlich auch in der Entwicklung, aber in der WEC eben die Hersteller auch nochmal andere Wünsche, andere Vorstellungen haben von dem, was sie entwickeln können, dann für ihre Serienfahrzeuge oder für Hypersportwagen. Und das sehe ich in der Formel 1 nicht ganz so sehr wie in der WEC tatsächlich. So diese Innovation, dass du verschiedene Klassen auf irgendeine Weise aufstellst oder verschiedene Möglichkeiten machst, das halte ich für sehr schwer. Deswegen muss es halt irgendwo so sein, dass man versucht, grundsätzlich das Fahrerfeld oder das Teamfeld so zu erweitern, dass alle Seiten glücklich sind. Also die Formel 1 muss im Grunde offener werden dafür. Das ist alles.
Und natürlich auch im Bereich natürlich die Möglichkeit, erstmal in die Formel 1 reinzukommen, dass dann, oder das sieht man extrem jetzt in den letzten Jahren, gerade aus den Junior-Kategorien, dass dort viele in die LMP2 kommen und sich natürlich aufgrund dessen, dass natürlich jetzt der Hype entsteht, aufgrund der Hypercar sich eine Möglichkeit zu beziehen, die es vielleicht nicht in die Formel 1 schaffen, denn der Weg ist natürlich super schwierig, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie lange da Fahrer teilweise noch unterwegs sind, die vielleicht in manchen Teilen vielleicht auch einfach über ihren Zenit hinaus sind, da natürlich ihren Platz zu schaffen. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem der Formel 1, dass einfach zu wenig Plätze da sind?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Also, wenn du siehst, was das, dass Talente einfach nicht den Platz bekommen, den sie brauchen, dann kann ich nur so zustimmen. Es ist zu wenig Platz in der Formel 1, das ist richtig.
Ja, und deshalb da vielleicht der Umschwung für viele dann langfristig auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Schauen wir nochmal auf das Wochenende selber. Haben natürlich oder reden natürlich auch über die Stars. So ein bisschen merkt man natürlich in so einem Großevent eine mögliche Amerikanisierung, zwar auch auf der Strecke. So erlebt man jetzt in diesem Jahr eine andere, ja, eine Änderung im Bereich des Safety Cars, dass nur noch ein Safety Car eingesetzt wird. Oder wie auch zum Beispiel, dass, das gibt es zwar schon immer in Le Mans, dass ein, ja, Celebrity die Startflagge hisst oder eben das Rennen eröffnet. Und das wird in diesem Jahr NBA Basketballstar LeBron James tun. Und das ja auch nicht ganz uninteressant, würde ich mal sagen. Jemand, der nicht aus dem Motorsport kommt und sagt, er möchte dieses Rennen eröffnen oder wird dieses Rennen eröffnen.
Du, Luca, wenn ich ehrlich bin, ist einer derer, die ich auf jeden Fall treffen möchte, LeBron James. Weil ich finde das ja irgendwie total geil, ja. Also seit dem Le Mans-Film ist ja auch dieses Rennen in Amerika nochmal in der Wertschätzung, in der Wahrnehmung nochmal weiter nach oben gekommen. Das ist ja eigentlich wünschenswert, wenn Motorsport, den wir ja bei uns als sehr europazentrisch sehen, für den US-amerikanischen Raum noch wesentlich sympathischer als manch andere Räume dieser Welt. Daher verstehe ich den Ansatz, dass man vielleicht das nicht so mag, aber ich glaube, dass für so ein 24-Stunden-Rennen wie Le Mans ist doch genau das, bisschen Show auch. Es gibt doch viele Konzerte drumherum, es ist ja ein riesiger Event, auch die US-Amerikaner anspricht, ist doch eigentlich fabelhaft. Also gerade für dieses Rennen, das ist ja verdient, diese weltweite Signifikanz zu haben.
Wir kommen aus dem Schnitt, ja, ein abruptes Ende leider dieses Gesprächs aufgrund dessen, dass ja das Internet auch in Richtung Frankreich nicht unbedingt so toll ist. Wir werden aber von Kevin über die nächsten Tage rund um Ferrari noch viel, viel mehr hören. Erstmal machen wir ein kurzes Päuschen und sagen dann bis gleich zum Fahrerfeld und zum Starterfeld der 24 Stunden von Le Mans hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Motul 300V. Kurzes Päuschen, dann geht's weiter. Zurück aus der Pause hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem 24-Stunden-Daily, powered by Motul 300V, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Und wir machen weiter, nämlich mit dem Starterfeld, das wir jetzt durchgehen werden, nämlich durch das ganze Feld. Schauen wir einfach mal durch, wer denn alles so dabei ist und natürlich auch, wo die deutschen Teams stehen. Da blicken wir eben genauso drauf. Und das jetzt in den kommenden Minuten. Ein herzliches Willkommen nochmal hier zurück aus der Pause. Gehen hinein, nämlich in das Starterfeld, insgesamt ja wieder mal komplett ausgebucht. Die 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2023. Zwar hatten wir jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder solche Ausmaße, dass ja Backup-Cars oder zumindest Nachzügler gemeldet werden können. Aber das in diesem Jahr tatsächlich mit einem Rekord, denn 10 Fahrzeuge, die als Nachzügler gemeldet worden sind, gab es in dem Bezug auch noch nicht. Deswegen ist da auch nochmal besondere Beachtung zu geben, denn in dem Ausmaß gab es eben nicht. Darunter ja auch dann die Mannschaft von Project One, die ein mögliches Auto nachziehen könnten, aber jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen. Zum Beispiel stehen da noch 3 weitere Fahrzeuge, wie zum Beispiel von Spirit of Race, Dragon Speed und Nielsen Racing davor, die bei einem möglichen Ausfall eines deren Fahrzeuge oder eines der Fahrzeuge in den jeweiligen Kategorien eben nachziehen könnten. Da Spirit of Race auf Position 1 steht mit Duncan Cameron, mit Matthew Griffin und David Perrell, wären sie die Ersten, die nachziehen könnten, denn da ist man im Endeffekt auf der Pole Position gewertet und da wird es dann keinen Nachzügler geben vor eben Spirit of Race, der die eben die sich die Pole Position in dem Bezug gesichert haben. Machen wir die Hypercar-Klasse, ganz klar, dort Cadillac Racing unterwegs, in der Hypercar-Klasse natürlich auf Position Nummer 1, insgesamt 16 Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse zu sehen. So viele hatten wir
über die ganzen Jahre nicht mehr in der Top-Kategorie, egal ob LMP1 oder Hypercar oder wie ihr es sonst nennt. Also so viele Starter hatten wir tatsächlich in dieser Top-Klasse noch nie im Vergleich der letzten Jahre und deshalb ist das auch nochmal super toll zu sehen. Wie gesagt, Cadillac Racing mit einem Fahrzeug, was ja dauerhaft in der Langstrecken-Weltmeisterschaft dabei ist, nämlich das Auto von Earl Bamber, von Alex Lynn und Richard Westbrook, der Cadillac V-Series R. Der wird auch noch, ja, in dem Sinne doppelt vertreten sein, aufgrund des Dreierfahrzeugs, was ja auch schon den Gaststart gemacht hat, wenn man das so sehen möchte, mit Sebastian Bourdais, mit Renger van der Sande und Scott Dixon, der dabei sein wird, mit dem Dreierfahrzeug, das ja verunglückt ist, in Spa-Francorchamps, unglücklicherweise dort ja nicht an den Start gegangen ist, oder beziehungsweise konnte dann nicht weiter das Rennen fortführen, da man ja im Rennen dann eben diesen heftigen Unfall hatte in der Radio. Floyd Vanwall Racing, da gab es ja in den letzten Wochen ziemlich viel Trubel rund um Jacques Villeneuve, der wird ja nicht mehr dabei sein, hingegen wird dann Christian Wautier für ihn das Cockpit übernehmen. Jacques Villeneuve hat sich wohl, was man so hört, mit dem österreichischen Team darunter, also dahinter im Endeffekt ja die bei Collis-Mannschaft, die ja dahinter steckt, hinter dem Floyd Vanwall-Projekt. Aber da hat er sich wohl irgendwie verschritten, zwar heißt es offiziell aus persönlichen Gründen, aber es war ja klar kommuniziert worden, dass Jacques Villeneuve dieses Rennen, dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans gerne in Angriff nehmen möchte, aber jetzt wohl aus persönlichen Gründen eben zurückzieht, war ja in den Läufen davor in Unfälle verwickelt, einmal unverschuldet, einmal in Portimao und das zweite Mal verschuldet, unter anderem dann in Spa und deshalb, ja, keine Ahnung, ob da dann die Pecolis-Mannschaft gesagt hat, wir trennen uns dann einvernehmlich von Jacques Villeneuve. Porsche Penske, da müssen wir im Endeffekt weitergehen, grundsätzlich zu Porsche, wo wir auch gleich nochmal zu Cadillac zu sprechen kommen, machen wir das mit Porsche im Endeffekt in einem Zug. Die beiden Penske-Autos mit der 5 und der 6, mit Dan Cameron, Michael Christensen und Frederik Marcovecchi und in der 6 bekanntes Trio in dem Sinne Kevin Estre, André Lotterer, Lorenz van Thor. Das im Endeffekt ganz klar, was dort bei Porsche angeht, nämlich der Sieg, das sieht bei Floyd Vanwall eher anders aus, da ist man glaube ich eher froh, wenn man die 24 Stunden über ohne Probleme durchfahren kann. Und das wäre natürlich das Ziel für die Mannschaft aus Österreich. Für Porsche gilt das zwar auch, aber dann doch eher mit Ambitionen in Richtung Podium oder Sieg. Den Podium bzw. den Sieg hat Toyota ganz fest im Griff, nämlich Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López. Letztes Jahr erfolgreich gewesen Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryu Hirakawa, die natürlich auch wieder den Titel verteidigen möchten. Kommen wir zum dritten Auto von Porsche, nämlich das Herzteam Jota-Fahrzeug. Antonio Felix da Costa, William Stevens und Yifei Yi. Die werden auch noch weiterhin unterstützt, nämlich mit einem vierten Porsche-Fahrzeug, nämlich das aus dem Hause Porsche Penske Motorsport. Dort wird ja die IMSA-Mannschaft dort übernehmen, nämlich Philippe Nasr, Matthew Jaminé und Nick Tandy, die dort die 75 damit einläuten. Die 75 steht ja auf jeden Fall für 75 Jahre Porsche Motorsport, deswegen da nicht unbegründet. Schauen wir auf Ferrari, dort im Endeffekt ja auch nicht viel anders, wie auch bei den WEC-Läufen in der Fahrerpaarung. Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen in der 50 und in der 51 eben Alessandro Puigvidi, James Calado und Antonio Giovinazzi, die dort die 51 dort pilotieren werden. Ähnlich sieht's ja auch aus, oder gleich wie in den WEC-Läufen sieht's ja auch aus wie bei Peugeot Total Energies, die dort mit einem, ja, speziellen Design dort an den Start gehen, mit einem Special Design bei den 24 Stunden von Le Mans. Ob denen das jetzt was bringen wird, ist die andere Frage. Loic Duval, Gustavo Meneses und Nico Müller auf der 94 und auf der 93, Pauli Resta, Mikkel Jensen und Jean-Éric Vergne. Fest steht, dieses Auto bzw. der Peugeot 9X8 in keinem der Rennen, das jemals angetreten ist, ist irgendeines der Fahrzeuge irgendwie problemlos durchgekommen. Deswegen wird es interessant sein, ob der Peugeot 9X8 jetzt auch in Le Mans, spätestens in Le Mans, wirklich mal zeigen kann, was denn los ist. Aber ja, bei Peugeot muss man dann dickes Fragezeichen denken und auch mit sich bringen. Denn bei Peugeot läuft es irgendwie gar nicht, deswegen gilt es eigentlich ähnlich wie auch bei Floyd Vanwall oder auch gleich möglicherweise auch bei Glickenhaus dort, ja, die Ambitionen etwas niedriger reinzusetzen. Machen wir weiter mit Action Express und damit dem dritten Cadillac V-Series R von Louis-Philippe Derani, von Pipo Derani besser bekannt, mit Alexander Simpson, Jack Aitken, im Endeffekt ja auch ein IMSA-Team mit Action Express, die dort an den Start gehen, die 311, die dort dann auf der Seite zu sehen sein wird, Glickenhaus Racing dabei, auch wieder mit zwei Fahrzeugen, wie auch in den letzten Jahren eigentlich auch, nämlich mit Romain Dumas, mit Olivier Pla und Ryan Briscoe und mit Franck Milieu, mit Nafana Berton und Esteban Gutierrez. In den letzten Wochen wurde auch Maximilian Götz in dieses Auto reingeredet, beziehungsweise es standen Verbindungen hinein, dass Maximilian Götz dort ein mögliches Rennen von Le Mans mit Glickenhaus bestreiten könnte, aber das ist eben jetzt nicht der Fall gewesen. Machen wir weiter mit der Prema Racing Mannschaft und das gehen wir weiter in der LMP2. Da im Endeffekt ja auch nichts anderes, die Fahrerbesetzung wie auch in der WEC, Ben Viscal, Juan Manuel Correa und Philipp Orgen, die dort an den Start gehen. Genauso wie bei Vector Sport mit Ryan Cullen, Gabriel Aubry und Matthias Kaiser. Anders sieht's hingegen aus bei Tower Motorsport, eine Mannschaft, die ja aus der IMSA bekannt ist, dort aber mit, ja, noch mehr bekannteren Fahrern an den Start geht. Das ist eine Pro-Am-Meisterschaft mit John Ferrano, der den Bronzefahrer stellt, mit Ricky Taylor und mit René Rast. Also für die Pro-Am-Meisterschaft auf jeden Fall nicht uninteressant. Genauso auch für Nielsen Racing mit Rodrigo Sales, mit Matthias Bech und Ben Hanley, die dort an den Start gehen werden, auch in der Pro-AM. Die kommen aus der European Le Mans Series und die werden sich damit dann auch diesen Startplatz erkämpft haben. Machen wir weiter mit United Autosport, mit der bekannten Mannschaft rund um Phil Hansen, rund um Philippe Albuquerque und Frederic Lubin und das 23-Auto mit Josh Pearson, mit Tom Blomqvist und Olivier Jarvis. Auch weiter und sowie auch bekannt die Jota-Mannschaft mit David Heinemann-Hansen, mit Oliver Rasmussen und Pietro Fittipaldi. Ein weiteres Team, was sich über die European Le Mans Series reingekämpft hat, ist die Doncan-Mannschaft mit Neil Jani, mit René Binder und Nicolas Pino. Die französische Mannschaft dort dann mit der 30 unterwegs. WRT auch soweit bekannt mit der 31, mit Jean Gelal, Ferdinand Habsburg und Robin Freins. Wie gesagt, eine Mannschaft, die ja auch schon bekannt ist aus der WEC und dort dabei ist. Zwei Autos wird diesmal stellen, nämlich die Inter-Europol-Competition-Mannschaft so. Die polnische Mannschaft wird zwei Autos stellen, mit in der Pro-AM 1 und in der normalen Klasse 1 Marc Kewem. Jan Magnussen und Andreas Fürthbach sind dabei und in dem bekannten WC-Auto mit Jakub Szyminski, mit Albert Costa, Balboa und Fabio Scherer, die dort dabei sind. Alpine 11 will natürlich auch viel machen, das Alpine 11-Team, die das letzte Mal jetzt in der LMP2 dann in Le Mans dabei sein werden, danach ja wieder zurückgehen in die Hypercar-Klasse. André Negrau, Olli Caldwell und Memo Reuers und in der 36 Mathieu Vexivier, Cher Milesi und Julien Canal, die dort an den Start gehen werden in der 35 bzw. in der 36. Jetzt kommen vermehrt natürlich Teams, die sich über die entweder ALMS in der Asian Le Mans Series, entweder über die European Le Mans Series oder natürlich auch über die IMSA hineingefahren haben. Da schauen wir natürlich wieder genauer drauf. Nämlich machen wir weiter mit der Cool Racing Mannschaft. Die haben sich tatsächlich über die European Le Mans Series eingefahren. Dort dabei Nicolas Lapierre, Alexander Colgoni und Matthias Jakobsen. Das ebenfalls in der Pro-AM Meisterschaft. Die Graf Racing Mannschaft, eine Mannschaft, die sich über die Asian Le Mans Series eingefahren hat, die dort erfolgreich gewesen sind. Roberto Lacorte, Guido van der Garde und Patrick Pilet, die sich dort die 39 teilen werden im Settler Racing Design. Team WRT, das soweit bekannt aus der WEC mit Rui Andrade, Louis Deletra und Robert Kubica. Machen wir weiter und da kommen jetzt im Endeffekt fast nur noch Teams, die aus der die sich über die Asian Le Mans Series oder über die European Le Mans Series eingefahren haben. Machen wir da weiter, nämlich mit der luxemburgischen DKR Engineering Mannschaft, die sich dort über die Asian Le Mans Series eingefahren haben. Tommy van Rompuy, Olugu Deville und Maxime Martin werden die 43 steuern. Das Ganze ebenfalls in der Pro-AM-Meisterschaft. Also die Pro-AM-Meisterschaft, die man jetzt für die 24 Stunden von Le Mans im Endeffekt wieder reaktiviert, ist gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Über die European Le Mans Series hat sich Algarve Pro Racing einen Startplatz gesichert, Girk Kotz, James Allen und Colin Brown, die sich dort das Auto mit der 45 teilen werden, ebenfalls in der Pro AM Meisterschaft. Über die European Le Mans Series hat sich Cool Racing noch einen Startplatz gesichert, nämlich das Ganze mit Richard Degault, mit Vladislav Lomko und Simon Pagenaud, der mehr oder weniger bekannt ist aus der Indycar Series, also der auf jeden Fall ein festes Pflaster, der sich dort in der LMP2 jetzt in Le Mans dann jetzt wieder probieren wird. Schön aus deutscher Sicht, ein Fahrer aus Deutschland, der bei der IDEC-Mannschaft untergekommen ist, auch über die European Le Mans Series eingefahren. Die IDEC-Mannschaft mit Paul Lafont, mit Paul-Loup Chatin und Lawrence Hör, das ist eben der Deutsche. Und die IDEC-Mannschaft in den letzten Jahren, ja, immer schwierig in Le Mans zu sprechen zu kommen, denn die haben da oftmals sehr viel Pech und sehr viel Schrott produziert und hoffen wir einfach mal wirklich in diesem Jahr für die IDEC-Mannschaft, dass das nicht wieder so extrem ausartet. Für IDEC ja das einzige Fahrzeug, was man in diesem Jahr stellt. In den letzten Jahren ist man ja oftmals dann noch mit mehreren Fahrzeugen dabei gewesen, die man sich über die European Le Mans Series dann eingefahren hat. Dort die Startplätze ja vermehrt als gegenüber der Asian Le Mans Series, aufgrund dessen, dass so wenige Läufe sind in der Asian Le Mans Series, wird die European Le Mans Series dahingegen dann etwas bevorteilt. Prema Racing, das ist das letzte Team, was wir so im Endeffekt in der Verlosung haben, was aus der WEC bekannt ist, der Rest dann wirklich nur noch aus der European Le Mans Series bekannt. Prema Racing mit dem bekannten Trio Dorian Pin, der jungen Französin, mit dem Russen Daniel Kwiat und Mirko Bortolotti, dem Italiener, die sich die 63 teilen werden. Weiter geht's dann mit Mannschaften, die sich nur über die European Le Mans Series eingefahren haben, wie zum Beispiel Panis Racing mit Time van der Helm, mit Manuel Maldonado, so Jupp von Eutert, die sich dort die 65 teilen werden. Und das Auto von AF Corse. Ja, jetzt denkt man sich, AF Corse ist ja eigentlich klar. Die waren im letzten Jahr auch in der LMP2 unterwegs, haben ja im Endeffekt ja Schlagzeilen gemacht. Wie man die Corvette in Führung liegend dort oder in einer aussichtsreisenden Position dort abgeschossen hat. Dort die 80 mit François Perdot, der vor dem Saisonanfang gesagt hat, ich möchte lieber die European Le Mans Series fahren. Deshalb dort die Mannschaft von AF Corse sich einen Platz über die European Le Mans Series gesichert hat. Und da François Perdot einen Platz gefunden hat, Ben Burnicote und Norman Nato, die Fahrer, die ihn unterstützen werden, in der 80 dort von AF Corse. Das letzte Team ist das Racing Team Turkey mit Salih Yulc, mit Tom Gable und Dries Van Thor, die in den 923 teilen werden, ebenfalls ein Auto in der Pro AM Meisterschaft. Dann gehen wir weiter in die GTE Mannschaften und dort sind es im Endeffekt natürlich wie in den letzten Jahren auch super viele. Dabei haben wir nicht mehr die Unterscheidung natürlich zwischen GTE Pro und GTAM. Das ist im Endeffekt nur eine reine GTE AM Meisterschaft, obwohl man sich die AM Kategorisierung eigentlich auch hätte sparen können theoretisch. Aber man wollte wahrscheinlich die Auslegung da hingegen klarer machen. Auch natürlich dort Möglichkeit gewesen, sich über die European Le Mans Series einzufahren. Das hat Proton gemacht. Das machen sie immer sehr gerne, um natürlich auch weitere Plätze für mögliche Kunden zu schaffen. Das haben sie gemacht mit dem Ride-Team, was wir so kennen aus der IMSA, nämlich mit Ryan Hartwig, Zach Robichon und Jan Halen. Eine Mannschaft, die bekannt ist von der WEC hingegen, ist AF Corse mit Simon Mann, mit Julien Pigua und Ulysse Depau im Ferrari 488 GTE. Evo. ORT bei TF haben ja in Spa große Schlagzeilen gemacht mit der Pole Position mit von Alman Alhati. Der teilt sich weiterhin das Auto mit Michael Dian und mit Charlie Eastwood. Auch bekannt natürlich aus der WEC ist die Corvette mit Niki Katzberg, Ben Keating und Nicolas Varon, die dort die 33 sich teilen werden. Genauso auch wie die Vista Jet Mannschaft, besser bekannt die AF Corse Mannschaft mit der 54 mit Thomas Flohr, Francesco Castellacci und Davide Regon. GMB Motorsport hingegen aus der European Le Mans Series hineingefahren, nämlich Gustav Birasch, Marco Sörensen und Jens Reno Möller, die dänische Mannschaft von GMB Motorsport im Aston Martin Vantage AMR im roten Fahrzeug zu sehen. In der 56 ein Auto, was wir zwar aus der IMSA kennen, aber die 56 eigentlich klar, ganz klar bekannt aus der WEC, ist die Project One AO Mannschaft. Die haben in der bisherigen Saison immer mit einem weißen Porsche aufgetrumpft. Das werden sie jetzt wieder tun, nämlich in einem anderen Fahrzeugdesign, hingegen mit dem gleichen Fahrzeug, aber mit dem Rexy-Design, mit dem T-Rex, was wir dort auf dem Fahrzeug zu sehen haben, nämlich mit PJ Hyatt, mit Connor Janet und Matteo Caroli, die sich die 56 dort teilen werden. Kagei Racing mit Kessel Racing ist mit Takeshi Kimura, mit Scott Hoffaker und Dani Serra im Ferrari GTE Evo in der 57 zu sehen. Auch eine Mannschaft aus der WEC, nämlich Iron Lynx, Claudio Sclavoni, Matteo Cresoni und Alessio Piccarello, die sich dort die gelben Iron Lynx Fahrzeug teilen werden. Weiter geht's hingegen mit der britischen JMW Motorsport Mannschaft. Mit der European Le Mans Series Kandidatierung hat man sich dort mit Thomas Neubauer, Luis Paré und Giacomo Pietrobelli im Ferrari GTE Evo dort hineingefahren. Ebenfalls auch wie die TF Sport Mannschaft mit der 72, mit Arnold Robben, mit Maxime Robben und Valentin Hasse-Claude, die sich ebenfalls über die European Le Mans Series einen Startplatz gesichert haben. Genauso auch wie Kessel Racing mit Kai Consolucci, mit Yukiro Satu, Tus Yuki und Naoki Yokomitsu, eine reine japanische Fahrerbesetzung, Entschuldigung dahingegen bei der Aussprache. Mit der Kessel Racing Mannschaft ist die 74 dort unterwegs im Ferrari. Aus der WEC bekannt ist der kyanblaue Dempsey Proton Porsche mit Christian Ried, Mikkel Pedersen und Julian Antlauer. Genauso auch bekannt aus der WEC die 83 mit Lillo Vado, letztes Jahr noch in Spa erfolgreich gewesen. Genauso auch wie mit Alessio Rivera und Luis Perez Compang, die Richard Mill AF Corse Mannschaft. Genauso auch gut unterwegs in dieser Saison hingegen gewesen die Iron Dams Mannschaft, Sarah Bovie, Rachel Frey und Michael Gatting, die werden auch sicherlich zu einem der Favoriten in der GTE AM zählen. Weniger sieht's wahrscheinlich dann aus bei der GR Mannschaft, Ben Barker, Ricardo Pera, Michael Wainwright, in der 86 in diesem schwarz-orangen Design unterwegs. Jetzt kommen die letzten noch in der WEC, dann zum Beispiel Proton Racing mit Harry Tinknell und Jonas Reed, genauso wie Don Johns, die sich dort die 88 teilen werden. Dann haben wir noch Northwest AMR bzw. Heart of Racing, jetzt seit dem letzten Rennen mit Ian James, mit dann Daniel Marcellini und Alex Riberas im 98er Fahrzeug und Walkenhorst Motorsport, die haben sich über die Asian Le Mans Series eingefahren. Der einzige Platz, der sich über die Asian Le Mans Series hineinfahren konnte, haben sich eben die Walkenhorst Motorsport Mannschaft hineingesetzt. Das damals mit einem BMW M4 GT3. Geht natürlich schlecht bei den 24 Stunden von Le Mans. Deswegen hat man sich einen Ferrari 48 GTE Evo besorgt und mit Chandler Hull, mit Andreo Harianto und Jeff Siegel wird man sich dort den 100er Wagen teilen, die über die Asian Le Mans Series eben hineingefahren und das Ticket gelöst. Die Station Racing ging bekannt aus der WEC mit Satoshi Hishino, mit Jasper Stevenson und Tomonbo Fuji, die sich dort die 777 teilen werden. Über die European Le Mans Series hat sich hingegen Michael Fassbender, Martin Rump und Richard Lees wieder einen Platz gesichert. Die Proton Racing Competition Mannschaft, die dort mit der 911 an den Start gehen werden. Zwar ein etwas, konservativeres Design als im letzten Jahr. Dort mit diesem, irischen Grün unterwegs gewesen. Das dann macht man in diesem Jahr nicht. Dort im silber-gelb-schwarzen Design unterwegs, die 911. Und natürlich vergessen dürfen wir nicht das Hendrick Auto, das Innovative Car, das Garage 56 Auto, Hendrick Motorsport, Chevrolet Camaro ZL1, NASCAR Fahrzeug mit Jimmy Johnson, mit Mike Rockenfeller und Jenson Button, was das einzige Auto ist, was neben der Hypercar Klasse komplett mit Platin-Fahrern besetzt ist. Deswegen, in den Tests war man ja wirklich sehr gut unterwegs, deswegen sind wir mal gespannt, was wir in dem ersten, ja, Rennen, beziehungsweise in den ersten Trainingssitzungen, ersten Outings dort, ja, erwarten dürfen von dem Garage 56 Auto. Deshalb da im Endeffekt ein spezieller Fokus, der dort sicherlich auch über das ganze Wochenende dort gelegt werden wird. Ein weiteres Thema, was wir morgen noch mehr vertiefen werden, ist die Balance of Performance. Viel wurde darüber gesprochen nach dem Test. Viele waren unzufrieden. Die Änderung hingegen nur gewichtweise. Schauen wir nochmal da schnell hinein, warum dort so viel Aufregung herrscht. Die Hersteller haben diese Änderung, wurde ohne Zustimmung der Hersteller aufgelegt und haben damit in diesem Monat dann, oder beziehungsweise vor dem Test und vor den 24 Stunden von Le Mans eben die BOP geändert. Das ist meistens dann in Informationen und mit Abstimmung der Hersteller klar, dass das dann so geändert wird. Toyota wurde am meisten bestraft. Im Rahmen der geänderten BOP wurde man eben am stärksten bestraft. Der GR010 Hybrid, der die ersten drei Saisonläufe gewonnen hat, wird für Le Mans mit einer Erhöhung des Gesamtgewichts Mindestgewicht um 36 Kilogramm belegt. Der Ferrari hingegen wird um 24 Kilogramm schwerer als bisher, während der Cadillac und der Porsche 11 bzw. 3 Kilogramm mehr auf die Waage bringen müssen. Eine unveränderte BOP erwarten hingegen dann dadurch Peugeot, Glickenhaus und Floyd Vanwall, die sich dort unverändert auf der Strecke und bewegen dürfen. Die BOP ist eigentlich bis einschließlich Le Mans in Stein gemeißelt gewesen. Das war in den letzten Jahren gut, klar und eigentlich auch im Endeffekt in Abstimmung mit den Teams und mit den Herstellern so klar. Das war in den letzten oder beziehungsweise noch in den LMP1-Zeiten nicht so. Da wurde gerne mal an der EOT geschraubt und vor Le Mans nochmal einiges geändert, gerade auch was die Fuel- und die Stint-Kapazitäten angeht. Aber das hat man jetzt eigentlich in der Hypercar-Zeit bisher nicht mehr gemacht. Jetzt aber hingegen wurde es geändert und das sorgt natürlich für viel Aufregung innerhalb der Teams. So spricht Toyota ganz klar, dass man ein Sandbagging erwartet, um natürlich, dass Teams möglicherweise mehr rausholen könnten aus der BOP, als man es eigentlich erwartet oder es eigentlich eingestuft würde. Wie zum Beispiel Toyota-Pilot Jose Maria Lopez spricht Klartext. Er ist mit der BOP ganz klar nicht einverstanden. Er findet es sehr schwierig, dass man das Rennen dort in der aktuellen Form dort verändern sollte nach dem Testtag. Wir haben im Moment sehr schwer zu kämpfen, dass man dort so eingebremst wird. Man ist nicht einverstanden, aber ist halt eben Teil der Show. Die Balance of Performance immerhin ganz klar ein Weg, in dem das so eingebracht wird, dass eben Sachen geändert werden müssen. Aber so ganz klar rauskristallisieren können wir es nur aus den beiden Test-Sessions vom Sonntag eigentlich hingegen nicht. Das müssen wir im Endeffekt eigentlich wirklich entweder das Qualifying abwarten oder dann die Hyperpole am Donnerstag und das eigentlich am Freitag mal so richtig klar rauskristallisieren. Das hingegen unsere Ausgabe zum Mittwoch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sonstiges noch habt, gerne auf Social Media folgen. Bedanken uns gerne nochmal an Kevin Scheuren von Starting Grid, der dort auch uns jetzt die ganze Woche begleiten wird über die 24 Stunden von Le Mans. Bringt uns auch ein paar Einblicke mit von Ferrari. Das wird auch Motul tun, nämlich mit dem Team Glickenhaus und Jota, wo wir exklusive Einblicke auch hier im Podcast erhalten werden. Danke nochmal fürs Zuhören. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und bis morgen beim 24-Stunden-Daily, powered by Motul.